Hier in meinem Podcast und in echt habe ich ja immer tolle Leute zu Gast, die von sich und über sich erzählen und damit ein bisschen Transparenz schaffen, was ich sehr feiere. Und in diesem Sinne habe ich heute Tina eingeladen, die mit mir über das Thema Veränderung durch Elternschaft sprechen möchte. Denn Tina hat vor wenigen Wochen ein Baby bekommen, das erste Baby. Und da hat sich natürlich ganz viel verändert. Für alle, die schon Kinder haben, die können sich das vorstellen. Für alle, die keine Kinder haben, kann diese Folge auch sehr interessant sein, weil wir vielleicht auch mit dem einen oder anderen Vorurteil mal ein bisschen aufräumen können. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Tina, und du darfst dich gerne mal vorstellen.
Ja, hi. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Ich bin Tina. Ich bin Betriebsleitung in der Stube in Oldenburg. Eigentlich, ich vermisse es auch gerade sehr, weil ich bin gerade natürlich in Elternzeit. Und ja, ich bin 33. Ich habe jetzt mein erstes Baby bekommen. Gerade schläft sie. Ich hoffe, sie schläft die ganze Folge durch. Ansonsten gibt es eine kleine Pause zwischendurch. Aber ja, also genau, die kleine Maus ist jetzt 2 Monate alt und ich versuche mich an diesem Muttersein. Aber ich denke, ich mache es ganz gut bisher.
Ja, Elternsein ist eine krasse Veränderung. Tina, erzähl mal, was ist für dich die größte Veränderung der letzten Wochen?
Auf jeden Fall bin ich sehr froh, dass ich diesen Bauch los bin. Nachdem das Kind da rausgekommen ist, natürlich ist es ein sehr tolles Gefühl, sich wieder normal bewegen zu können, was man in den letzten Wochen von der Schwangerschaft nicht mehr kann. Weil ich hasse es, auf andere Leute angewiesen zu sein. Und natürlich in den ersten Wochen im Wochenbett darf man auch noch nicht viel machen. Aber ich freue mich darüber, dass ich wieder agiler mich bewegen kann und dass ich wieder mich um mich selbst kümmern kann, weil ich mag auch nicht gerne fragen, ob mir jemand hilft, und mache das alles immer lieber selber. Und das ist auch gerade hier so im Haushalt, sieht man das auch. Ich frag lieber nicht und mache das lieber selber, anstatt dann eben liegen zu bleiben, stehe ich dann lieber auf, obwohl das total unnötig ist. Aber so bin ich leider. Und das muss ich immer wieder lernen, dass es mit dem Baby wirst du richtig ausgebremst. Ne? Du hast das Kind auf dem Arm, dein Handy liegt sonst wo, dein Eiskaffee, den du gemacht hast, ist in einem anderen Raum und du kannst aber gerade nicht aufstehen, weil du keine Hände frei hast, weil du gerade dieses Kind stillst. Ja, das ist schon eine große Veränderung.
Das fand ich auch immer. Und wie oft hast du in deiner Schwangerschaft die Frage gestellt bekommen, wie viel Kilo du zugenommen hast?
Ich glaube gar nicht, das war gar nicht so oft. Ich habe da tatsächlich sehr offen drüber geredet, weil ich immer so mit meinen Arbeitskollegen, die ich ja oft gesehen habe, habe ich oft darüber geredet. So, boah, ja, jetzt wiege ich so und so viel oder Gott sei Dank noch nicht über 100. Weil das war so mein Ziel. Ich bin halt mit 85 Kilo in die Schwangerschaft gestartet und bin dann tatsächlich mit 100 Kilo rausgegangen und dachte so, wow, das ist jetzt in meinem Leben, dass ich 100 Kilo wiege. Das war auch auf jeden Fall ganz schön aufregend und ich habe es auch echt gemerkt in meinem Körper. Ich habe mich nicht mehr so agil gefühlt, wie ich das eigentlich von mir gewohnt bin, dass ich mal eben im Schneidersitz oder hier unter den Tisch krabbel oder irgendwas mache. Aber tatsächlich, Stand heute, sind wir wieder zurück bei diesen 85 Kilo. Und ich merke das auch, ich fühle mich wieder total wohl eigentlich damit. Könnte natürlich auch gern weniger sein, aber da mache ich mir gar keinen Stress. Ich habe immerhin gerade ein Kind gekriegt.
Ja, wie schön, dass du das so sehen kannst, ne?
Also. Ja, ich weiß halt auch, was für mich das schlimmste Manko wäre, jetzt zu sagen, ich mache eine Diät. Soll man ja sowieso nicht, wenn man stillt, weil dann die Milchproduktion natürlich rapide abfällt. Und das war für mich auf jeden Fall der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, in der Stillzeit sollte ich keine Diät machen. Oh, dann mache ich das auch nicht. Und ich ernähre mich halt, ja, ich ernähre mich halt so gut es geht. Gestern gab es auf jeden Fall Chili mit Nachos und so und danach noch ein Eis hinterher. Also ich gönne mir auf jeden Fall, weil das Kind braucht auch ein paar, paar gute Nährstoffe. Ob das Eis natürlich jetzt so ein guter Nährstoff ist, aber das ist gut für meine Seele.
So. Ich weiß noch, als ich Kinder gekriegt habe, ist mir der Begriff After Baby Body ständig über den Weg gelaufen. So in der Presse und heute noch denke ich das irgendwie so ganz oft. Und ich finde, das ist der frauenverachtendste Begriff auf diesem Planeten. Also es gäbe vielleicht noch ein paar andere, aber ich habe immer so gedacht, also bei jedem Kind, was ich gekriegt habe, habe ich immer gedacht, boah, krass, das ist einfach echt ein Mensch aus mir rausgekommen. Also ja, den gefühlt im Bauch und man musste irgendwie kaum was. Aber der Moment, wenn du die dann siehst, ist so, boah, heftig einfach. Da ist auch so alles dran irgendwie. Wie, was für ein krasses Wunder einfach, was da entstanden ist. Parallel zu meinem Leben sozusagen. Und ich habe dann so ganz oft das Gefühl gehabt, aber das, was interessiert ist oder oft interessiert, sind so Oberflächlichkeiten. Wie schnell bist du wieder in deine Jeans gekommen? Oder sehen deine Brüste nach dem Stillen jetzt noch genauso aus wie vorher? Und da...
Da bin ich Gott sei Dank befreit. Das hat mich noch nie jemand gefragt.
Wie gut!
Also ich bin sehr froh darüber. Ja, weil ich denke mir so, ganz ehrlich, das wäre auch ein ganz schön übergriffig, weil ich meine, immerhin, wie du schon sagtest, ich habe ein Kind bekommen. Das habe ich mit meinem Körper groß gemacht. Also deswegen ist mein Bauch so groß. Ich habe das mit meinem eigenen Schweiß und Blut irgendwie am Leben erhalten und dann bekommen. Und natürlich sieht mein Bauch jetzt anders aus als vorher. Und natürlich sind meine Brüste jetzt gerade in so einem, ja, anderen Modus, weil die halt Milch produzieren. Also das ist einfach nur ein Wunder, dass der Körper sowas kann. Und ich finde es total schade, dass Menschen sowas ja abwerten, indem sie fragen, ja und, sieht es wieder aus wie vorher und ist wieder alles straff und stramm. Und ja, nee, muss halt auch nicht, ne?
Ja, und ich finde, dann geht auch der Fokus irgendwie so verloren von dem, was eigentlich gerade so wichtig wäre, ne? Und es ist auch schwer, ich glaube, es ist auch schwer als Frau, also ich kann auch von mir sprechen, für mich war es genauso schwer und ich erlebe es auch hier ganz oft im Gespräch mit Frauen, diesem Druck, der dann so entsteht, manchmal auch überhaupt standhalten zu können und sich noch irgendwie wertig zu fühlen.
Also ich bin, glaube ich, gesegnet mit einem sehr guten Freundeskreis und auch meine Arbeitskollegen, dass wir alle gar nicht so was werten. Also ich weiß jetzt nicht, wie es Menschen sind, denen ich nicht so nahe stehe, aber also ob die über sowas über mich denken oder sagen, ist mir auch völlig egal natürlich dann. Aber so mein direktes Umfeld, mit dem ich viel zu tun habe, die sind alle voll auf meiner Seite und sagen, boah krass, ey, du hast einfach ein Baby gekriegt, ey, du bist so krass. Und das fühle ich auch immer wieder, dass ich da alles erzählen kann. Da kann man dann auch mal erzählen, dass man, wie die Geburt war, also wie gut oder wie schlimm sie war letztendlich und was da alles bei passiert ist, also so bis ins letzte Detail gehen. Und da ekelt sich dann keiner vor, die sagen einfach nur so, boah, krass, ey, boah, dass du das erlebt hast. Und ne, also die haben einfach Respekt davor und das, finde ich, ist auch viel wichtiger heutzutage, anstatt nachher zu sagen, und passt du wieder in deine Lieblingshose rein? Und ja, das ist sowas von unwichtig.
So, du hast das Thema Geburt angesprochen.
Ja.
Erzähl mal, wie war es denn?
Ja, weiß ich nicht. Darf man das hier alles so erzählen? Ich will wirklich niemanden davon abschrecken, weil ich meine letztendlich, also sage ich jetzt einmal vorab, am Ende ist alles vergeben und vergessen und du hast dieses Baby auf dir liegen und es ist alles toll und deine Schmerzen sind weg. Aber ich hatte wirklich das Pech, dass ich so lange in den Wehen lag. Und jede Wehe hat mich auch wirklich umgehauen. Also die waren sehr schmerzhaft. Und das ist aber nicht bei allen so. Da habe ich halt einfach ein bisschen Pech gehabt. Ich war dann auch schon im Krankenhaus, weil morgens um 7 Uhr kam die erste Wehe. Um 10 Uhr morgens ist mir hier zu Hause die Fruchtblase geplatzt und habe ich mich zu Hause nicht mehr sicher gefühlt. Man muss dann nicht sofort ins Krankenhaus rennen. Man hat da so seine 24 Stunden Zeit, bis dann wirklich die Wehen auch kommen. Weil ich hatte ja schon Wehen. Ich habe mich unwohl gefühlt, habe gesagt, komm, wir fahren ins Krankenhaus. Dann waren wir da, wurde untersucht. Der Muttermund war nur 3 Zentimeter geöffnet, also war noch gar nichts, weil der muss ja 10 Zentimeter geöffnet sein, bis das Baby da raus kann. Und ja, ich hatte starke Schmerzen. Die haben mich in ein Vorwehenzimmer gesteckt. Das war wie so ein richtig Luxus-Hotelzimmer mit riesigem Fernseher und Doppelbett, wo Lukas und ich zusammen drin liegen konnten. Das war richtig abgefahren. Ich konnte es nicht so gut genießen, weil ich übelste Schmerzen hatte. Aber ja, wir haben dann was zum Mittagessen bekommen. Das haben wir uns dann einverleibt, weil ich brauchte ja Energie. Ich hatte noch gar nichts gegessen bis zu der Uhrzeit. Also es war dann mittags. Ja, und dann wurde es aber immer schlimmer und immer doller und ich konnte gar nicht dagegen anatmen. So heftig habe ich das empfunden. Und dann habe ich auch irgendwann vor Schmerzen mich über das ganze Badezimmer da voll gebrochen. Das tat mir auch übelst leid, aber ich konnte halt nicht anders. Ja, und dann habe ich halt irgendwie Buscopan gegen die Schmerzen bekommen. Das war ein bisschen lächerlich, dachte ich in dem Moment. Das habe ich auch schon öfter gehört, dass man einfach eine Buscopan bekommt, als ob man so einen leichten Bauchweh hätte oder ein paar Krämpfe. Aber es ist ja schon eine ganz andere Hausnummer. Ja, und dann wurde mir einen Zugang gelegt und ich habe einen Tropf bekommen mit Schmerzmitteln, weil ich habe ja alles ausgekotzt. Ja, und das hat alles ewig gedauert und das ging dann den ganzen Tag weiter. Ich habe abends dann nochmal mich übergeben vor Schmerzen, bin dann in die Badewanne und dachte, vielleicht kann ich es da besser aushalten. Da lag ich dann da 2 Stunden drinne abends um, keine Ahnung, es war Mitternacht auf jeden Fall. Deine Maus wollte und wollte nicht kommen. Ja, es hat dann alles nicht noch ewig gezogen und nachts hat die Schwester dann gesagt, hey, wie wär's mit einer PDA? Und dann, das hatte ich schon alles unterschrieben, das lag schon alles vor und dann konnten sie mir die nachts einfach die setzen. Der Arzt war aber nicht so talentiert, der hat 3 Versuche gebraucht, um mir da einen Rücken rumzustochern. Währenddessen hatte ich ja auch noch Wehen und saß da auf der Bettkante und war völlig fix und fertig. Schlimmste war, dass ich die ganze Zeit meinen Kopf, also mein Kinn auf meine Brust legen sollte und mir irgendwann der Nacken nicht gebraucht hat. Das war das Schlimmste. Ja, und dann wollten sie mir dann ja was reinspritzen für die PDA und ich habe nichts gemerkt. Mir ging es immer noch scheiße und dann hat er die einfach nicht richtig gesetzt. Und es war eine Katastrophe, weil ich hatte immer noch diese furchtbar dollen Wehenschmerzen. Konnte natürlich auch nicht schlafen, mich erholen oder irgendwas. Ja, und dann um 7 Uhr ist die Besetzung. Und da war dann eine erfahrene ältere Hebamme dabei, wo ich auch sofort gemerkt habe, oh, die mag ich richtig gerne. Und die hatte dann mich überredet, dass wir das nochmal machen mit der PDA. Weil sie hätte einen Oberarzt, der wäre super und der wird das sofort machen und der bräuchte nur 5 Minuten und dann wäre der fertig und es würde sofort sitzen. Genau, dann habe ich mich überreden lassen, morgens um 8 Uhr dann nochmal eine PDA setzen zu lassen und das hat dann auch funktioniert. Mir ging es nach 5 Minuten so viel besser, weil die ganze Nacht über, ich konnte kein Auge aufhalten, weil ich einfach nur noch wie so ein Zombie rumgelaufen bin. Ich konnte nur noch Ja und Nein sagen, weil ich einfach total erschöpft war. Und als dann diese PDA endlich gewirkt hat, war ich einfach ein neuer Mensch, da war ich back in the game, da war ich endlich wieder ich und ich konnte reden, ich konnte ganze Sätze bilden und ich war auf jeden Fall erstmal richtig froh. Das Problem war nur, wenn du eine PDA bekommst, dann gehen die Wehen erstmal wieder ein bisschen zurück. Ja, und dann musste man die wieder natürlich antriggern und ein bisschen wieder dahin arbeiten und dann haben wir es dann irgendwann gegen Mittag geschafft, das Kind da irgendwie rauszuholen mit einer Geburtsglocke und mit einem Dammriss 2. Grades, haben wir alles mitgenommen. Und wir haben es endlich geschafft, dann lag das Baby dann auf mir nach insgesamt 30 Stunden. Aber dann, wie gesagt, das Baby lag auf mir. Die haben mich dann da noch irgendwie wieder zurechtgenäht, aber ja. Und ich war todesglücklich. Es war so schön und ich hatte gar keinen Schmerz mehr direkt. Es war wirklich, also diese Hormone, die du dann da ausschüttest, die wirklich, die sind Bombe. Ich lag dann da mit dem Kind auf meinem Arm und es war einfach nur krass. Es war so krass. Und ich habe Lukas angeguckt und ich war so, ich habe so Halsschmerzen vom Schreien, ne? Von diesen, wenn du diese Presswehen machst, dann bist du ja irgendwie so heftig am Schreien. Und ich habe nur gesagt, ich so, kannst du mir Hustenbonbons besorgen? Und die Hebammen und die Frauenärztin, die haben nur gelacht, weil die meinten, also das haben wir auch noch nicht gehört. Wir haben immer nur gehört, Mettbrötchen und Sushi, aber Hustenbonbons. Ich hatte wirklich einfach nur solche heftigen Halsschmerzen danach, aber ja, und jetzt haben wir einfach ein Baby. Dann haben die uns ein paar Tage später einfach mit dem Ding nach Hause gelassen. Und jetzt sitzen wir damit.
Wie waren denn so die ersten 2-3 Tage auch im Krankenhaus für dich?
Ich hatte Glück, dass ich ein Einzelbettzimmer hatte, weil ich war ja auch total erschöpft. Ich hatte ja über 30 Stunden nicht geschlafen. Also ich bin ja auch nach der Geburt nicht direkt eingeschlafen. Ich war dann insgesamt 36 Stunden wach schon. Und ich war völlig im Arsch und ich dachte so, oh Gott, wenn jetzt noch eine andere Frau mit mir auf dem Zimmer wäre, mit einem Kind, was vielleicht die ganze Zeit rumschreit, ich wüsste nicht, wann ich hätte schlafen sollen. Ja. Und ich hatte zum Glück dann dieses Einzelzimmer und konnte mich richtig gut ausruhen. Und Lukas war auch gefühlt eigentlich nur da. Der ist nur zum Schlafen nach Hause gefahren. Und wir haben das dann zusammen gemeistert. Und die im Krankenhaus waren auch alle super lieb und haben mir dann auch direkt geholfen, wie das dann mit dem Anlegen funktioniert und mir Tipps und Tricks gegeben. Und das hat dann auch irgendwie funktioniert. Wir haben die kleine Maus direkt da irgendwie dran gekriegt und dann, war es also irgendwie ganz wild.
Also würdest du sagen, war rundum eigentlich eine ganz okay Geburt?
Ja, bis auf die Prozedur davor, die hätte echt nicht so lang sein müssen. Also das wünsche ich keinem. Das muss eigentlich nicht 30 Stunden gehen. Aber sonst an sich, am Ende des Tages, Hauptsache das Kind ist da rausgekommen. Ah. Und die Verletzungen sind total aushaltbar. Die sind super schnell verheilt bei mir. Nach 3-4 Wochen war alles wieder schicki. Und ja, meine Frauenärztin, ich sag immer, ich war jetzt ja beim TÜV bei meiner Frauenärztin, die hat auch gesagt, das sieht alles super aus.
Ja, sehr schön. Das finde ich auch schön, die Infos. Freut mich für dich.
Ja. Also es ist wirklich alles entspannt gewesen am Ende des Tages. Und vor allen Dingen, dann war ich so, und Lukas meinte so, das tue ich dir nie wieder an, wir kriegen kein zweites Kind. Und ich habe nur gesagt, ich so, man kann doch geplanten Kaiserschnitt machen, so in meiner Trance, habe ich das dann immer wieder gesagt. Und dann hat die Hebamme das einmal mitbekommen und die meinte so, ach, das zweite Kind, das flutscht so raus. Ja, also ich würde es wieder machen auf natürlichen Wege. Ich würde jetzt nicht sagen, oh Gott, das war so schlimm, das nächste Mal mache ich einen geplanten Kaiserschnitt. Ein Kaiserschnittnarbe ist auch nicht ohne. Und wenn es geht, dann mache ich es lieber so, wie die Natur es quasi sich ausgesucht hat.
Ja, ich habe mein erstes Kind spontan entbunden, aber eingeleitet. Und das zweite Kind wurde dann per Kaiserschnitt geholt, weil meine Symphyse nicht in Ordnung war. Und dann haben sie gesagt, sicher. Und die ist auch so groß und kräftig. Und ich wollte das überhaupt nicht. Also als sie mir damals, kam mit Wehen ins Krankenhaus, ich glaube 2 Wochen vor Termin und dann haben sie gesagt, nee, machen die mal einen Kaiserschnitt und so. Und ich habe gedacht, nein, ich bin... dann war da so eine ganz nette Hebamme, die mich dann beruhigt hat. Und dann habe ich mit meiner Schwester telefoniert, die ist Frühchenintensivschwester und die hat mich am Telefon so richtig auf den Pott gesetzt. Also ich glaube, ich brauchte das auch. Die hat mir dann gesagt, okay, pass auf, du kannst dich für eine spontane Entbindung entscheiden und dann sage ich dir jetzt mal, was passieren kann. Und dann war innerhalb von 0,2 Sekunden war so, okay, alles klar. Ich mache einfach. Hauptsache, das war für mich auch immer so, macht mit mir, was ihr wollt in diesem Scheißraum, aber holt das da gesund raus. Wie, ist mir egal. Mein drittes Kind wollte ich dann wieder spontan entbinden. Und da war das gar nicht so easy, wegen der Kaiserschnittnarbe. Das wollten dann auch nicht alle Krankenhäuser so. Und dann war ich aber in Farel und hatte da auch, das war unglaublich schön und nett und richtig gut, fand ich. Und ich weiß noch, unter der Geburt vom dritten Kind hat mir die Hebamme gesagt, sie kennen das doch schon. Das ist doch ihr drittes Kind. Sie sind doch Profi, sie wissen doch, wie es geht. Und ich lag da und habe gedacht, einen Scheiß weiß ich. Bei dem ersten hatte ich so eine heftige PDA, dass ich meine Beine nicht mehr gespürt habe, dass irgendwann die Hebamme reinkam und sagte, oh, sie haben Presswehen. Und ich habe gedacht, okay, was muss ich machen? Das zweite war halt, wie gesagt, ein Kaiserschnitt. Und beim dritten war es halt so das erste Mal, dass ich richtig gemerkt habe, okay, da entwickeln sich jetzt Wehen und wo merke ich das und wie will ich mich bewegen und so. Es war irgendwie sehr selbstbestimmt und war letztendlich auch eine gute Geburt. Aber wenn ich das manchmal so höre, ja, das muss man sich nicht antun, man kann auch einen Kaiserschnitt machen. Ja, klar. Und ich glaube, medizinisch initiiert ist das schon auch eine gute Sache. Also ich will ja überhaupt nichts dagegen sagen. Auch nicht dagegen, wenn sich jemand bewusst für einen Kaiserschnitt entscheidet. Das muss jede Frau für sich entscheiden. Ich habe nur immer zu Frauen aus meinem Freundeskreis zum Beispiel gesagt, wenn die mir es erzählt haben. Also es ist halt nicht so, dass dein Bauch aufgeschnitten wird, das wird da rausgeholt und dann ist easy cheesy. Bei mir war der Moment, natürlich hast du dann keine Schmerzen, du bist ja betäubt, aber es war ganz anders als eine spontane Entbindung, weil das einfach so schnell geht. Und das war einfach irgendwie, das war irgendwie zu schnell für meinen Kopf. Ich musste das erstmal verarbeiten. Das war dann auch alles gut, aber die Wochen danach zum Beispiel hatte ich auch mächtig Rückenschmerzen, weil ja, wenn du den Bauch aufgeschnitten bekommst, auch Luft in den Körper kommt und das muss, also dann, man kriegt halt in den Schultern, also sowas bei mir, ich hatte in den Schultern dann auch Schmerzen und so und die Narbe tat weh. Und heute, wenn ich zum Yoga gehe, habe ich noch Schwierigkeiten mit meiner Kaiserschnittnarbe. Und Oha. Schwierigkeiten mit meinem rechten Bauchmuskelteil sozusagen, weil der so ein bisschen vernarbt ist. Und also ich glaube, so ein Spaziergang ist das halt einfach nicht, wie man manchmal denkt.
Nee, deswegen. Also ich habe auch andere Leute gefragt und die meisten haben immer gesagt, also wenn du es dir aussuchen kannst, versuch es natürlich. Und Kaiserschnitt würde ich auch wirklich nur als letzten Ausweg nehmen, wenn es halt nicht mehr anders geht.
Ja. Für mich zumindest auch immer so.
Ja.
Wie war das für dich, als du mit dem Baby nach Hause gekommen bist? Was war so dein erstes...
So verrückt. Wir waren dann einfach hier so mit dem Auto, natürlich mit dem Maxi-Cosi. Ich war auch heilfroh, dass die im Krankenhaus nochmal gesagt haben, ja, wenn sie das Kind angeschnallt haben mit Maxi-Cosi, müssen sie einmal ins Dienstzimmer kommen, dann checken wir einmal, ob ihr es richtig gemacht habt. Und ich war so, Gott sei Dank. Ich habe das ja noch nie gemacht, so ein Kind geschnallt. Und dann sie so, ja, und habt ihr noch ein Mützchen? Es ist ja draußen ein bisschen kalt. Ich so, ja, klar, alles dabei. Ja, und dann hat sie uns dann ja losgelassen in die freie Wildbahn. Und dann haben wir das Kind ins Auto gesetzt. Und die war so süß. Sie hat einfach geguckt, ein ganz bisschen. Dann ist sie eingeschlafen. Die ganze Fahrt lang hat sie einfach nur gepennt. Und dann waren wir zu Hause und haben uns mit ihr hier aufs Sofa gelegt und es war einfach nur schön. Wir haben wirklich uns abgewechselt. Also Lukas hatte dann auch Urlaub und haben sie wirklich immer schön auf die Brust gelegt, entweder bei mir oder bei Lukas. Und haben dann wirklich einfach nur gewartet, okay, jetzt müssen wir eine Windel wechseln, so alle 2-3 Stunden. Und alle 2-3 Stunden wird dann halt gleichzeitig auch nochmal eben gestillt. Und ja, dann haben wir so den Tag gemeistert. Die erste Nacht war dann natürlich auch krass. Und wir haben das dann ganz oft so gemacht, dass ich dann morgens noch weiter schlafen konnte und Lukas ist mit dem Baby nach unten gegangen, damit ich irgendwie Energie sammle, weil ich irgendwie auch nicht, natürlich auch nicht so gut schlafen konnte. Ich hatte halt nun mal ein kleines Baby da. Ich hatte ja auch ein bisschen Angst, ob ich jetzt irgendwie das nicht mitbekomme, wenn das irgendwas möchte oder so. Und ich hatte so einen leichten Schlaf. Aber es hat dann irgendwie ja doch alles funktioniert. Also bisher haben wir uns richtig, richtig gut eingependelt und können das Baby immer besser verstehen, was sie möchte, was sie hat. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man sich da komplett, ich sag mal, ja, reinstürzt und sagt, okay, ich kümmere mich jetzt erstmal um dieses Baby, bevor ich mich um irgendwas anderes kümmere. Wir haben auch relativ viel Besuch gehabt. Ich habe immer gesagt, bitte kein Parfüm auftragen, bitte Hände waschen, bevor ihr das Kind anpackt. Weil ich gedacht habe, ey, das Kind ist gerade mal frisch auf dieser Welt, da muss das jetzt nicht wissen, was für Parfümsorten meine Freunde haben. Also mittlerweile ist das auch wieder, da sage ich, ja komm, ich mache mir auch immer so einen kleinen Spritzer Parfüm in den Nacken jetzt, ganz hinten in den Nacken, damit wenn mein Baby hier in meinem Hals irgendwie rumwühlt oder ich mache es nicht mehr am Handgelenk oder am Hals wie sonst, sondern ich mache es hinten im Nacken. Das habe ich von einer Freundin irgendwie gehört, den Tipp, weil sie meinte, sie mag das auch nicht, wenn das Baby mit dem Kopf dann durch den Parfümhauch da durchwühlt. Und damit ich nicht immer so ganz duftlos durch die Gegend renne, habe ich mich da auch irgendwann mit arrangiert, weil die ist jetzt 2 Monate und ich mache es auch nicht immer, nur wenn ich das Haus mal verlasse. In letzter Zeit sind wir auch viel unterwegs. Wir waren mit ihr, als sie 4 Wochen und einen Tag später nach dem Urlaub waren wir auch eben kurz auf dem Deichbrand, also nicht im Infield, wo alle Menschen sind, sondern im Backstage-Bereich, weil ich da früher mal gearbeitet habe. Und hatten wir Connections und konnten hinten an unsere Jever Hafenbar und das war auch mega cool. Da haben wir ganz kurz Nina Chuba und Tokyo Hotel live gesehen, also Emmys erste Konzerte. Ja, und ansonsten waren wir vor ein paar Tagen waren wir eben auf Wangerooge auf der Insel. Also ich bin ja der Meinung, es geht alles, man muss es einfach mal machen, man muss sich einfach trauen, weil letztendlich, ich bin ja jetzt nicht darauf angewiesen, die ganze Zeit eine Flasche warm zu machen oder warm zu halten. Ich bin ja, ich sag mal, gesegnet, dass ich mein Kind stillen kann und kann einfach, wenn irgendwie alle Stricke reißen, dann docke ich mein Kind an und dann beruhigt es sich auch relativ schnell Und man kann auch mittlerweile, hat man gelernt, man kann überall wickeln. Im Auto, im Kofferraum, auf dem Sitz oder auf dem Boden. Ne? Und ja, also von daher, ich bin wirklich so, ich war schon immer so ein Mensch, der gesagt hat, ja, ich mache das jetzt einfach. Da denke ich gar nicht groß drüber nach. Und wenn alle Stricke reißen und das Kind irgendwie sich gar nicht beruhigen lassen sollte, kann ich immer noch umdrehen und nach Hause gehen.
Wie hat sich denn dein Gefühl zu dir selbst verändert, seitdem du Mama bist? Oder hat sich das überhaupt verändert?
Oh, das überhaupt, ja. Das ist was Krasses passiert. Ich habe mich ja noch nie so richtig doll wohl in meiner Haut gefühlt, weil immer mal irgendwie ein bisschen zu viel auf den Rippen und auch eine relativ große Oberweite. Und dann kommt ja das Thema Stillen und in der Öffentlichkeit dann da eine Brust rauszuholen, wo du das Kind dann andockst, wo ich mich die ersten 3-4 Wochen, das habe ich mich nicht so getraut. Und mittlerweile ist mir das so, wirklich so doll egal. Da hole ich das einfach raus, weil ich denke mir so, ja, es nützt ja nichts. Die Natur hat das erfunden, dass ein Baby an der Brust genährt wird. Und es sollte mir nicht peinlich sein. Und es ist es auch nicht mehr. Es hat jetzt ein paar Wochen gedauert und ich bin froh, dass ich jetzt sagen kann, es ist mir scheißegal, was andere Leute über mich denken. Vor allen Dingen wegen meiner Brust jetzt. Sonst ist mir es auch immer relativ scheißegal, was Leute über mich denken. Weil ich mache halt irgendwie so mein Ding. Aber jetzt ist natürlich nochmal so ein Ding, okay, ich hole da jetzt meine Brust raus in der Öffentlichkeit. Aber ich mache das ja auch so, dass es jetzt nicht komplett, dass ich jetzt komplett nackt da sitze, sondern ich habe ja meistens noch so mein T-Shirt halb da drüber, das Kind hängt davor. Man sieht ja nicht immer gleich alles. Aber trotzdem war das so eine Hürde, wo ich dachte, boah, krass, hätte ich nicht gedacht, dass ich diese Hemmschwelle überstehe. Ich werde so eine Frau, die dann immer in ein extra Zimmer gehen muss zum Stillen oder sich irgendwie umdrehen muss mit dem Rücken in die Richtung, wo Leute sitzen oder so. Aber irgendwie mittlerweile, es klappt richtig gut und es ist mir auch egal. Manchmal schläft sie dann auch an der Brust ein und ich liege dann da noch mit nackter Brust, weil das Kind da dran liegt. Und also ich sitze dann da noch irgendwie rum und denke mir so, ja gut, das kann jetzt auch noch 10 Minuten länger so aussehen. Ne? Ich bin so froh darüber, dass es mir mittlerweile so egal ist, weil es halt auch wichtig ist, dass mir das egal ist, weil es ist mir wichtiger, dass das Kind zufrieden ist, als dass irgendein Typ oder irgendeine Frau denkt, oh, hol die doch einfach ihre Brust. Ich hatte auch eine ganz witzige Situation. Du kennst ja Jeltus Kinder auch so ein bisschen. Mhm. Und die Tochter, die hatten uns besucht und die Tochter saß hier auf dem Sofa und ich musste halt Emmy stillen und dann habe ich meine Brust rausgeholt und dann machte sie ganz große Augen so, boah, das ist aber eine große Brust. Ich habe so toll gelacht, ich konnte gar nicht mehr. Die ist halt 3 Jahre alt, ne? Oh Gott, ich konnte gar nicht mehr.
Die ist aber auch unendlich süß.
Ja, unterschiedlich sind die Brüste der Frau nun mal. Und ja, da hat sie nicht mit gerechnet. Und hatte sie auch noch nie gesehen bei mir so, ne?
Ja, klar.
Und fand ich auf jeden Fall furchtbar witzig.
Ich finde das total interessant, weil erstens hätte ich das nie gedacht, dass das für dich ein Problem hätte sein können oder so ein schambehafteter Bereich sozusagen oder etwas,
doch, worüber total.
Du dir Gedanken machst.
Ich
also, mega interessant.
Trage nur Rundhalt-Shirts. Ich zeige nie meinen Ausschnitt. Nie.
Ja, jetzt, wo du das sagst, aber ich habe immer gedacht, oh, Tina, die ist so mega, mega safe und völlig fühlt sich total wohl in ihrem Körper und ist total selbstbewusst und so. So, und das ist so schön, wenn man dann.
Ja. Wenn ich
das ist so schön,
hab,
wenn man.
Dass ich mich selbstbewusst fühle. Aber sobald meine Haut daraus blitzt, no way.
Ja, und dann verändert sich das, ne, wenn man so ein Kind kriegt.
Ja.
Also klar. Mein Körper hat sich auch total verändert durch die Kinder, logischerweise, weil ich, glaube ich, gefühlt davor auch völlig unterernährt war. Aber also nicht nur gefühlt, in echt. Also ich glaube, vor der ersten Schwangerschaft habe ich 52 Kilo gewogen oder 51 oder so.
Ja,
also,
nichts.
So.
Und ich habe das Doppelte gewogen in meiner Schwangerschaft.
Ja, aber ich habe bei meiner ersten Schwangerschaft auch fast die 100 Kilo gekratzt. Weil ich hatte so eine schlimme Schwangerschaft. Ja, ich habe über 40 Kilo zugenommen, weil ich so eine heftige Schwangerschaftsvergiftung hatte, deswegen auch die Einleitung irgendwann.
Ja.
Aber ich weiß, bei mir hat dieses Schamablegen im Kreißsaal angefangen.
Ja, definitiv.
Das war so ein Moment, wo die Nacktheit irgendwie, also für jeden, der da dieses Zimmer betreten hat, war auch, da hat auch keiner gefragt, irgendwie, oder war irgendwie vorsichtig, sondern das ist so, ja, okay, jetzt hat eine nackte Frau, die kriegt halt jetzt ein Kind, so.
Ja.
Das ist einfach so, ja, okay, und jeder guckt und fühlt und tastet den Muttermund, na okay, feel free, mach, so, ne?
Ja.
Aber das mit dem Stillen finde ich auch mega interessant, weil mir das am Anfang auch so ging und ich am Anfang gedacht habe, ich kann jetzt nicht meinen Busen hier rausholen und alle sehen, ganz Oldenburg sieht meinen Busen, was ist das Schlimmste auf dem Planeten?
Ganz Oldenburg!
Und alle haben keine anderen Augen dafür, alle sehen nur, oh mein Gott, Denise, Busen. So, das war, also
da reden die heute noch von.
Sie haben mir ein Denkmal gebaut. Ja, und ich weiß noch, dass mir dann irgendwann mal eine gute Freundin gesagt hat, ey Denise, die Brust wird halt maximal sexualisiert, aber in erster Instanz ist sie einfach dafür da, Milch zu produzieren und dein Kind zu versorgen. Und ja. Wir sehen so oft nackte Männerbrust, obwohl die überhaupt keinen Sinn und Zweck erfüllt, einfach nur, außer manchmal sieht sie halt gut aus und manchmal halt auch nicht, aber die ist halt nur da. So. Und sie sagt, und unsere hat halt irgendwie einen Zweck und wir verstecken die immer, weil das so ein sexualisierter Bereich ist. Und da habe ich so gedacht, ja. Das stimmt total. Und nee, das will ich auch nicht mehr. Aber das erste Mal im Famila-Center mich da auf irgendeine Bank zu setzen, mein Baby da rauszuholen, das war richtig, also ich glaube, ich war richtig verkrampft und habe irgendwie so eine riesen Decke über mich rübergelegt und dann so versteckt. So. Hauptsache, niemand kann nur den Ansatz. Also ich glaube, in jedem Bikini hast du mehr bei mir gesehen als beim Stillen. Und ich weiß, bei Lisa nachher, bei meinem dritten Kind, war das schon so völlig egal wo ich war, bei der Oldenbora, überall. Also ich habe ja bei der Oldenbora im Backend gearbeitet und hatte mein Baby natürlich da oben dabei und jetzt für alle, die sich Sorgen machen, natürlich nicht den ganzen Tag und mit Ohrenschützern. Und ist egal, auf jeden Fall war sie dabei und ich musste ja stillen. Und da waren natürlich auch 3000 Helfer und DJs und Booking-Menschen und Künstlerbetreuer und ach, weiß der Geier, wer alles. Und das war so richtig so, ja, dann es geht ja nicht anders, dann sehen wir ja, genau. Halt alle Menschen auf dieser Erde werden jetzt meinen Busen sehen und das war so ein bisschen wie so das erste Mal in die Sauna gehen. Die ersten 5 Minuten waren komisch und dann war es halt normal.
Ja,
so,
genau.
Ja, so verändert sich das.
Ja.
Ja, das war crazy. Sag mir mal, wie hat sich deine Partnerschaft verändert durch die Elternschaft?
Also, ich merke das jetzt schon so. Wir hatten das zum Beispiel ein paar Tage, nachdem wir schon mit ihr zu Hause waren. Da standen wir beide in der Küche und haben uns umarmt. Und da habe ich gesagt, das haben wir seit Tagen nicht gemacht. Das machen wir sonst ja täglich. Wenn er von der Arbeit nach Hause gekommen ist, haben wir uns umarmt und standen da und haben uns halt eben einmal, das braucht man einfach, finde ich, einmal am Tag, mindestens. Und das ist so die ersten Tage nach der Geburt komplett weggefallen. Und ich habe richtig gemerkt, wie doll ich das vermisst habe. Mhm. Diese innige Umarmung von meinem Partner, dass der mir nochmal zeigt, wie lieb er mich hat, einfach nur durch diese Umarmung. Und da habe ich richtig gemerkt, boah, krass, das Baby nimmt gerade so viel Raum ein, dass wir das gar nicht mehr hinkriegen. Und es ist auch heute noch so, dass ich ja die Arme, ich muss ja irgendwie die Arme frei haben, um diese innige Umarmung zu machen. Also das Baby muss am besten irgendwo liegen und schlafen. Und dann geht das auch und dann machen wir das auch. Aber es ist mir sehr bewusst geworden, dass das weniger wird, weil eigentlich immer das Baby zwischen uns liegt, auch auf dem Sofa, wenn wir mal zusammen irgendwie eine Serie gucken am Wochenende oder so. Und das Baby liegt mit uns auf dem Sofa, dann liegt die immer zwischen uns. Und Lukas und ich, wir können uns gar nicht anfassen. Und ich hoffe, dass wir das irgendwann wieder zurückgewinnen, wenn das Baby dann zum Beispiel mal im Laufgitter schläft oder oben im Bett schläft, dass man dann auch mal wieder ein bisschen mehr Kuschelzeit hat, weil die ist weg. Das hat das Baby gerade geklaut. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das auch wieder zurückkommt.
Und sorgt das auch für Konflikte zwischen euch?
Nein, das jetzt nicht. Das Einzige, was so Konflikte bereitet, ist, dass ich ständig fragen muss, ob Lukas mir dies bringen kann, das bringen kann, ob er das nochmal eben machen kann und ob er, mein Handy wäre mir gerade auf den Boden gefallen und meine Wasserflasche und der Wäschekorb und das muss mit nach oben und er so, oh. Ich denke mir so, ja, ich würde es auch alles selber machen, aber ich habe das Kind auf dem Arm. Also einer muss ja das Kind nach oben tragen. Und dann habe ich auch gesagt, ich sage, ja, dann nimm du doch das Kind und ich mache die ganzen anderen Sachen, dann muss ich es nicht nochmal aufzählen. Er so, nee, schon gut, ich krieg das schon hin. Und dann, ja, okay. Und dann denke ich mir auch so, ah, Mann, ey, ich wollte doch jetzt eigentlich auch nicht, dass er genervt ist oder so, weil ich wieder 80 Sachen will. Aber am Ende des Tages ist auch alles gut, ne? Er macht das dann und ich manchmal wünsche ich mir dann einfach nur so, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich ihn damit überfordere oder so. Mhm. Aber ja, das ist so das Einzige, was mich manchmal ein bisschen so, wo ich ins Stolpern komme, weil es ist wieder der Punkt, ich muss andere Leute fragen, ob die was für mich machen und ich hasse das. Und wenn mir dann noch jemand das Gefühl gibt, dass er das jetzt nicht gerne für mich macht, also man muss ja nicht vor Freude platzen, dass man diese Aufgabe für mich annehmen soll. Und deswegen wäre es halt für mich irgendwie so ein Gefühl von wegen, dass man irgendwie ein bisschen freundlicher miteinander dann umgeht in dem Moment. Ja. Aber das kriegen wir auch hin, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass ich halt ganz schlecht Aufgaben abgeben kann. Und wenn ich sie dann abgebe, dann will ich nicht das Gefühl haben, dass es jetzt doof war, dass ich das gesagt habe. Oder dass ich jemandem die Aufgabe gebe. Mhm. Ja.
Super viele Paare oder Frauen, wenn sie es berichten, erzählen ja, dass es für sie schwierig ist, wenn sie ein Kind kriegen, dass sie in so eine Abhängigkeit geraten vom Kind. Also du kannst ja nicht jederzeit alles machen, weil das Kind wird ja so ein bisschen die Sonne. Und für den Mann ist das nicht so. Die können halt weiterhin irgendwie ganz viel machen, weil ja, wie ist das bei euch?
Ja, großes Beispiel. Lukas spielt Fußball. Der kann zum Fußballtraining gehen, der kann zu seinen Fußballspielen gehen. Jetzt hat er letztens bei einem Kumpel, haben die ein bisschen gefeiert, dann ist er da abends hingegangen, die haben getrunken und an der Feuertonne Blödsinn gemacht, so Männer halt. Und jetzt hat er sich auch Spaß einen Roller gekauft, den er sich wieder frisch machen will und den, ich hoffe, dass der nicht dann zu viel km/h fährt. Aber ja, der hat jetzt gerade irgendwie nochmal sich noch ein Hobby dazugelegt und spielt noch Fußball und so und ist immer noch er selbst, ne? Er geht zur Arbeit, er macht sein Ding. Und wenn er nach Hause kommt, ist er dann wieder Vater von einem Baby und er kümmert sich auch wirklich ganz toll um sie immer. Also es ist auch so, dass ich natürlich sofort gesagt habe, ich mache nicht jede Windel alleine, weil er ein großes Problem damit hatte zu sagen, okay, wenn da jetzt Kacke drin ist, dann ist das echt schwierig für mich, weil er dann halt würgen muss und so, ne? Und da habe ich gesagt, es ist aber nun mal unser Baby, sie kann das nicht selber machen und ich kann nicht jede Windel machen, nicht jede. Ich mache schon die meisten und ich würde mich so freuen, wenn mir einfach ein paar Mal sowas abgenommen wird. Und das kriegen wir mittlerweile richtig gut hin. Also das haben wir von Anfang an so gemacht, auch im Krankenhaus hat er schon das gemacht. Und da bin ich so froh drüber, weil ich habe jetzt zum Beispiel von einem Freund gehört, die Schwester hat auch ein Baby bekommen. Und der Mann hat nicht eine Windel gewechselt. Das Kind ist mittlerweile ein Jahr alt.
Hey.
Der hat halt nicht so eine Beziehung zu dem Kind, wie ein Vater das, finde ich, haben sollte. Mhm. Und es war auch so, dass sie dann mal für einen Tag weg ist. Und er sollte dann den ganzen Tag auf das Kind aufpassen. Und hat gesagt, ja, kein Problem. Und sie dachte nur so, okay, wie will der das mit den Windeln machen? Aber ja, ist jetzt sein Problem. Ja, nach 10 Minuten ist er rübergefahren zu seinen Eltern mit dem Kind.
Zum Wickeln?
Ja, allgemein wahrscheinlich, den ganzen Tag.
Genau, wir haben gerade darüber gesprochen, wie sich sozusagen das Leben verändert durch so ein Baby in der Partnerschaft. Und du hattest erzählt, dass die, ich nenne das jetzt mal, alltäglichen Zärtlichkeiten ein wenig darunter leiden, weil man natürlich immer irgendwie erstmal das Baby beschmust und irgendwie auf dem Arm hat und man sich auch nicht mehr so richtig zwischendurch spontan umarmen kann oder abends auf dem Sofa das Baby zwischen einem liegt oder auch im Bett, kenne ich auch noch.
Ja.
Und jetzt mal die Frage, hast du manchmal das Gefühl, dass dein Partner auch eifersüchtig ist auf dein Baby?
Nee. Ich habe eher das Gefühl, er ist eher eifersüchtig, dass ich das alles machen kann. Dass ich sie stillen kann und beruhigen kann in dem Moment, was er dann nicht kann. Und ich glaube, das ist eher das, was er blöd findet. Er hatte ja auch schon mal, also ich habe auch schon mal abgepumpt. Und da haben wir das dann auch schon mal so gemacht, dass er dann die abgepumpte Milch gefüttert hat mit einer Flasche. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das ab und zu mal machen, auch damit ich vielleicht demnächst mal am 1. November auf jeden Fall auch auf ein Konzert gehen kann, weil ich da Tickets habe. Wir wollen zu den Fugees nach Hamburg. Und da habe ich auch schon gesagt, so Lukas, das ist dann dein Abend mit Emmy und ich werde vorher Milch abpumpen und du kriegst es dann hin. Wir können es auch vorher gerne üben, aber das sollte kein Problem sein eigentlich. Dann ist sie 4,5 Monate. Ja.
Also du sorgst halt ja auch dadurch sehr dafür, dass du stattfindest, ne? Auch ohne Baby.
Ja, das wäre so der erste, also das wird der erste Versuch sein, wirklich mal ohne Baby dann die Stadt zu verlassen. Ansonsten, egal was ich mache, ich nehme sie mit. Ich gehe auch öfter mal zu meiner Arbeit, chill mich dahin ins Café und habe sie dann dabei. Meine Arbeitskollegen sind ja total froh, dass ich sie dann dabei habe und möchten sie auch gerne mal nehmen. Und ich gebe sie auch gerne her, damit ich auch einfach mal die Arme frei habe und einfach mal kurz wieder ich sein kann. Mhm. Ich kann es aber auch verstehen, dass es Mütter gibt, die ihr Baby nicht so gerne rumreichen oder vom Arm geben. Aber ich für mich habe gemerkt, für mich ist das total wichtig, dass ich das kann, dass meine Freunde bei der Arbeit, also meine Kollegen sind gleichzeitig meine Freunde, dass die mein Baby auf den Arm nehmen, um einfach mich in dem Moment kurz zu entlasten. Weil sonst klebt dieses Kind ja 24/7 an mir und dann bin ich froh, wenn ich ein paar Stunden am Tag auch einfach mal meinen liebsten anderen auf den Arm geben darf. Und das ist für mich gerade sehr viel wert, dass das auch geht, dass Emmy das auch mitmacht. Weil ich meine, jetzt fremdelt die natürlich noch nicht, aber ich hoffe, das wird sie auch nie.
Eigentlich ja. Ist Fremdeln ja ein ganz gutes Zeichen, ne? Also,
ja, am Ende des Tages ja.
Also für die Eltern ist es natürlich immer sau anstrengend, aber eigentlich ist es ein ganz gesundes Zeichen dafür, dass sie zumindest wissen, wo sie hingehören. Kinder, die so gar nicht fremdeln, da macht man sich ja eigentlich eher immer ein bisschen Sorgen.
Habe ich auch schon erlebt, wo ich dann dachte, oh, wir kennen uns gar nicht, du bist gerade ein bisschen sehr nah. Mhm. Das sind dann eher so Kinder, die dann schon sprechen können und so. Mhm. Da muss man natürlich aufpassen, dass das Kind wirklich dann auch weiß, okay, die kenne ich und die kenne ich nicht.
Mhm.
Ja.
Ja, und das ist wahrscheinlich auch immer eine Charakterfrage, ne? Kinder sind ja auch unterschiedlich.
Voll. Aber ich bin auch, ich habe die Hoffnung, wenn das Kind merkt, okay, meine Mama kennt die Person, meine Mama redet mit der Person und mag die Person, also vertraut der Person, dass dann auch in Ordnung ist, dass sie dann bei der Person auf den Arm darf. Aber wenn man das jetzt von Anfang an immer schon gemacht hat, dann wird das Kind ja auch die Person kennen und die Stimme und ne, dann denke ich, es sind ja auch nicht alle Leute bei der Arbeit, es sind ja hauptsächlich so 2-3 Leute, die sie dann eben auf den Arm nehmen. Und wenn sie das gewohnt ist und die Person kennt, bin ich, glaube ich, ganz zuversichtlich, dass das einen gesunden Weg macht.
Mhm. Ich plädiere ja auch immer dafür, also ich musste das selber lernen in der Partnerschaft. Wir haben das nicht von Anfang an leider so praktiziert. Aber ich plädiere immer dafür, dass man auch gerade so in der Anfangszeit auch so Zeiten schafft, wo der Vater halt quasi für die Fürsorge verantwortlich ist. Zum einen, damit da auch eine tiefere Bindung entsteht zwischen Vater und Kind. Und auch, finde ich, damit man so ein Gefühl für die Lebenswelt des jeweils anderen bekommt.
Mhm.
Also wenn jetzt du mal 3-4 Stunden weg bist und dein Partner passt auf, dann weiß der halt auch mal, wie es sich anfühlt, diese Verantwortung zu tragen. Sonst ist das ja immer eine theoretische Idee.
Ja, oder ich bin halt eh da.
Genau. Eine andere Klientin sagte mir letztens, wenn sie da ist, dann hat der Mann gar keine Chance. Dann, also hat er auch, das hat er auch ein bisschen beklagt, weil er gesagt hat, wenn die Mutter zur Verfügung steht, dann ist er raus. Dann ist er uninteressant. Und dann haben wir so ein bisschen erörtert, woher das kommt. Und da war auch so sehr klar, okay, die ersten 2 Jahre hat er eigentlich gar nichts gemacht. Also wirklich gar nichts. Also der hat gearbeitet, der hat sich um andere Dinge gekümmert, hat einen Rasen gemäht oder so, Klar. Aber halt eben keine Beziehungsarbeit mit dem Kind, ne?
Und, nee, genau, das muss man von Anfang an einfach etablieren, damit auch alle irgendwie was davon haben am Ende.
Ja, unbedingt. Ich glaube, für das Kind ist das auch ein Riesengeschenk. Weil dann hast du halt nicht einfach nur einen Versorger, also das klingt jetzt so hart, ne? Aber dann hast du halt wirklich einen Papa, also der dich kennt, der weiß, wie du bist, wie du groß geworden bist, welche Dinge du erlebt hast und so weiter und so fort.
Welche Kleidergröße du trägst.
Ich glaube, das weiß fast kein, also ich kenne echt wenig Männer, die das wissen, welche Kleidergröße ihre Kinder haben.
Ja, und das finde ich aber cool, wenn das schon gegeben ist. Okay, unser Kind braucht gerade die und die Größe oder die Klamotten passen gerade aktuell sehr gut. Dass das einfach, dass wir das alle beide wissen und nicht nur ich weiß. Klar suche ich meistens raus, was sie anziehen soll, aber dann kann er merkt sich das ja auch und weiß dann, okay, das passt im Moment und da finde ich die Klamotten und so weiter. Das ist mir auch ganz wichtig, dass wenn mal irgendwas sein sollte, zum Beispiel letztens hatte ich den Norovirus. Ich habe mir die Seele aus dem Leib gekotzt und da musste ich brauchte Hilfe, weil ich musste das Kind stillen und währenddessen habe ich dann gemerkt, oh, ich muss mich jetzt auch noch übergeben. Da musste ich das Kind ganz schnell weglegen. Also ich lag auf dem Sofa, saß auf der Kante auf dem Sofa und da habe ich sie einfach nur in die weiche Decke neben mich gelegt, so richtig so puh, weg und zack, der Eimer stand vor mir, habe ich mich direkt übergeben und ich dachte mir so, Gott, das ist hier gerade die Hölle auf Erden. Das Kind hat geschrien wie am Spieß, weil ich sie einfach von der Brust abgerissen hatte und sie wusste überhaupt nicht, was los ist und Lukas dachte aber, ja, ich habe auch gesagt, ja, du kannst zum Fußballtraining gehen, wie kannst du mir denn hier gerade helfen? Ich habe dann aber revidiert, ich habe ihn angerufen, komm sofort zurück, ich kann nicht mehr. Na, ist er zurückgekommen und hat dann auch immer geguckt, dass er dann Emmy nimmt, während sie halt nichts von mir wollte. Und dann habe ich versucht, irgendwie klarzukommen, weil jeder Schluck Wasser, den ich getrunken habe, ist wieder rausgeflogen. Und ich habe die ganze Zeit nur Panik gekriegt, dass meine Milchproduktion da nicht funktioniert. Aber es ist alles glatt gelaufen. Das Kind war gut versorgt, nur ich nicht. Mhm. Ja, aber das sind dann so Momente, wo ich dann froh bin, dass ich nicht alleine bin oder dass Lukas dann halt auch einfach damit klarkommt und sie dann nimmt und auch einfach mit ihr dann den Raum eben verlassen kann und so weiter. Ja. Also das ist super, super wichtig, dass man das von Anfang an macht und auch immer wieder sagt. Zum Beispiel, wenn ich dann mit ihr rumdaddel oder sie die ganze Zeit bei mir ruhig auf dem Arm liegt und will gerade gar nicht gestillt werden oder so, dann sage ich immer so ganz blöd, na, willst du zu Papa? Und dann nimmt er das auch, ne? Weil dann denke ich mir, so ist doch gerade die beste Option, damit ihr gerade so ein bisschen Blickkontakt habt und lächeln, ihr, da fängt sie ja gerade mit an. Und dass sie da einfach immer weiß, okay, der ist auch immer hier. Mhm. Ist nicht nur Mama, die ist. Ja.
Würdest du sagen, dass du eine konventionelle Mama bist?
Eine was?
Eine konventionelle Mama.
Ich weiß gerade nicht mal, was konventionell in dem Bezug heißt.
Also so eine typische Mama.
So ein Standardding.
Ja, so eine wie in der Rama-Werbung.
Ja, klar. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich bin da echt total entspannt und auch dieses, ach, einfach mal machen und so. Ich glaube, das würde eine Standardmutti nicht so durchziehen. Die würde immer erstmal nur denken, ach nee, ich bleib lieber zu Hause mit dem Kind und es ist alles entspannter oder weiß nicht, gehe auch alleine einkaufen ohne Lukas. Und wenn sie sich dann nicht, also Maxi Cosi sitzen auf dem Einkaufswagen, dann dreht sie ja auch gerne mal durch. Wenn der Wagen sich nicht bewegt, dann wird geschrien. Und deswegen habe ich jetzt angefangen, gut, dann gehen wir nur noch mit Trage einkaufen. Dann schnalle ich sie an mir dran und dann ist sie auch ruhig, weil ich kann dann auch mal vor einem Regal stehen bleiben und gucken, was ich kaufen möchte. Das kann ich halt nicht, wenn sie halt nur am Schreien ist. Ich kann mich A, gar nicht konzentrieren dann. Und B, ich fange sofort an zu schwitzen, weil es mich stresst, dass das Baby schreit und ich es nicht ändern kann, weil ich bleibe ja nicht da vom Käseregal stehen und hole meine Titte raus und drücke das Kind da dran. Also so weit sind wir noch nicht. Und ja, dann habe ich gedacht, gut, in der Trage funktioniert es, also werde ich nur noch mit der Trage mit ihr einkaufen gehen. Und dann mache ich das auch so, dass ich sage, das Kind will jetzt gerade gar nicht hingelegt werden, das möchte aber auch nicht gestillt werden, das ist nur am Rumschreien, solche Situationen hat man halt. Dann packe ich sie auch in die Trage und laufe mit ihr durch die Gegend. Und das haben wir auch schon gemacht, dass Lukas das dann mit ihr macht, dass er die Trage trägt und wir das Kind da drin anschnallen. Weil das entlastet mich denn in dem Moment ja auch wieder, weil es ist einfach auch stressig, wenn das Kind nur noch weint und du kannst gerade nichts daran ändern, außer sie in der Trage zu tragen, obwohl du eigentlich gerade essen wolltest oder du wolltest eigentlich gerade auf Toilette oder. Dann ist sowas einfach nur stressig. Und meistens ist es natürlich immer so, dass du eigentlich gerade irgendwas anderes machen wolltest und das Kind lässt es dich aber nicht machen. Ja. Und das muss man dann einfach lernen, dass man sich dann abwechselt oder dass wir nicht gemeinsam Abend essen, sondern dass wir uns abwechseln. Dass erst Lukas isst, dann nimmt er sie und dann kann ich essen und so weiter. Ja. Und jetzt meldet sich auch gerade. Die kleine Maus hört, wie ich davon rede und meldet sich.
Denkt sich, die Milchbar hat offen.
Ja, die Milchbar hat ja 24/7 offen.
Tina, dann würde ich dich jetzt entlassen.
Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, hier heute am Podcast an der Folge teilzunehmen. Und ich wollte auch hier niemanden mit irgendwelchen Aussagen über die Geburt erschrecken oder so, sondern es ist einfach die Wahrheit. Und ich würde es trotzdem wieder machen. Und ich freue mich für alle, die sich irgendwie was davon mitnehmen können. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dürft ihr mich auch gerne anschreiben oder Denise und da vielleicht nochmal nachhaken, wenn ihr da noch Fragen zu habt. Und ansonsten freue ich mich schon auf die nächsten Folgen.
Ja, ich mich auch. Mach's gut.
Danke, macht dir noch einen schönen Tag.
Ebenfalls.
Tschüss.